DW Menschen und Märkte.
In Griechenland wächst die Angst vor einer Staatspleite. In Hamburg präsentiert sich Deutschland als Ökostrom-Vorreiter. In Brüssel brüten EU-Minister neue Regeln für Bioprodukte aus. In Oregon kämpft Obama für den Freihandel. Und in Frankreich lässt sich ein chinesischer Chef feiern. Das sind Themen unseres Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Beunruhigt blicken die Griechen heute nach Brüssel zum Treffen der Euro-Finanzminister. Griechenland benötigt dringend neue Kredite, sonst droht schon in den nächsten Tagen die Pleite, schreiben heute griechische Zeitungen. Thomas Bormann berichtet.
Immer dramatischer klingen die Schlagzeilen in den griechischen Zeitungen. Heute sei der jüngste Tag, steht in dicken Buchstaben auf Seite 1 im Boulevardblatt Ethnos, so als würden die Euro-Finanzminister in Brüssel heute entscheiden, ob Griechenland untergeht oder ob es weiterleben darf. Griechenland braucht dringend neue Hilfskredite, sonst droht die Pleite. Im schlimmsten Fall könnte Griechenland schon morgen die 750 Millionen Euro-Rate an den Internationalen Währungsfonds nicht zurückzahlen, schreiben mehrere griechische Zeitungen heute. So dramatisch die Lage auch ist, die anderen Euro-Länder rücken den Hilfskredit nicht heraus. Sie verlangen, dass die griechische Regierung zunächst einmal neuen Sparauflagen zustimmt, zum Beispiel neuen Steuererhöhungen oder neuerlichen Rentenkürzungen. Wie soll die Regierung in Athen darauf reagieren? Die griechischen Bürger sind gespalten.
Ich sehe keinen Sinn in den Verhandlungen. Unsere Regierung sollte das nicht mehr mitmachen. Und wenn wir dann aus der EU raus müssten, dann ist das eben so. Ich weiß, dass viele meiner Landsleute das nicht mögen. Aber was bringt es uns denn, in der Eurozone zu sein, wenn wir keine Euro mehr im Geldbeutel haben?
Sagt ein 40-jähriger Mann aus Athen. Ein Rentner aber meint, die griechische Regierung müsse bei den Verhandlungen in Brüssel nachgeben, also Sparmaßnahmen zustimmen.
Es ist falsch, wenn unsere Regierung immer nur Nein sagt. Dann könnte nämlich die Drachme wiederkommen. Und das wäre unsere Totenglocke. Das wäre wirklich die allerschlimmste Lösung.
Die Regierung soll tapfer weiterverhandeln, meint ein Ladenbesitzer in Athen. Er fürchtet, Griechenland wird kaputt gespart, wenn die anderen Euro-Länder neue Sparmaßnahmen verlangen.
Die wollen jetzt schon wieder Löhne und Renten kürzen. Das bedeutet Wiederentlassungen und wird unsere Wirtschaft noch weiter abstürzen lassen. Das dürfen wir nicht mit uns machen lassen. Das sind unsere roten Linien. Die darf die Regierung nicht überschreiten. Ansonsten können sie gerne einen Kompromiss mit den anderen Euro-Ländern schließen.
Diesen Kompromiss sucht die griechische Regierung nun schon seit Wochen. Ministerpräsident Alexis Tsipras müsste viele Wahlversprechen brechen, wenn er auf die anderen Euro-Länder eingeht. Er müsste Steuern erhöhen oder Renten senken. Tsipras wird nicht drum herumkommen, einige Sparmaßnahmen durchzusetzen, aber noch schreckt er davor zurück. Deshalb wird es heute in Brüssel auch noch keine Einigung in Sachen Griechenland geben. Die griechische Regierung klammert sich jetzt erst einmal an die Hoffnung, dass die Euro-Finanzminister heute Abend wenigstens erklären, die Verhandlungen mit Griechenland seien auf einem guten Kurs. Solch ein positives Statement soll dann dazu führen, dass die Europäische Zentralbank noch ein bisschen mehr Geld an Griechenland leiht, damit das Land noch ein paar Tage über die Runden kommen kann und noch länger über einen Kompromiss verhandeln kann. Nach wie vor also spielt die griechische Regierung auf Zeit.
Die Frage ist, wie lange noch? Thomas Bormann berichtete. Heute und morgen tagen die G7-Energieminister in Hamburg. Deutschland nutzt die Chance, um sich als Vorreiter in Sachen Ökostrom zu präsentieren. Aus Hamburg, Reinhard Postelt.
Deutschland will sich den Energieministern der USA, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Japans und Großbritanniens als Musterschüler der alternativen Energien präsentieren. Die weltweit eher belächelte als bewunderte Energiewende soll Vorbild werden. Und so pries Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Kaisersaal des Hamburger Rathauses die Vorzüge des Atomausstiegs und der nachhaltigen Energieerzeugung. Windturbinen sind eine umweltfreundliche Technologie. Sie decken schon 10% der deutschen Stromerzeugung ab und sind ein wichtiger Motor für neue Jobs und die Wirtschaft. Mindestens 300.000 neue Arbeitsplätze habe die Energiewende geschaffen. Deutschland sei Technologieführer der Windkraft geworden. Dann kam Gabriel auf die Weltklimakonferenz in Paris im Dezember zu sprechen. Die Beschränkung des Temperaturanstiegs auf maximal 2 Grad sei nur durch alternative Energien erreichbar. Hier müssten die G7-Länder Vorbild sein. Als Industriestaaten müssen wir den Entwicklungsländern zeigen, dass man günstig ein nachhaltiges Energiesystem aufbauen kann, das unser Wirtschaftswachstum nicht angreift. Gastgeber Olaf Scholz ließ es sich nicht nehmen, als einziger die Atomkraft zu kritisieren. Die friedliche Nutzung der Atomkraft zur Stromerzeugung war eine brillante Idee. Sie funktioniert auch, aber die Welt erlebt dadurch schwere, ja sogar katastrophale Rückschläge. Doch weniger die Atomkraft, sondern vielmehr das Erdgas steht auf der Tagesordnung in Hamburg. Speziell die europäischen G7-Länder wollen die Abhängigkeit von russischem Erdgas senken. Im Schnitt beziehen die EU-Staaten 30% ihrer Erdgasimporte aus Russland. Alternativ könnte Flüssiggas von der arabischen Halbinsel eingesetzt werden. Dafür müssten allerdings mehr Tank- und Tankerkapazitäten geschaffen werden. Der US-Energieminister Ernest Moniz sprach hier zurückhaltend von neuen Herausforderungen durch die Ukraine-Krise. Gar nicht im Rathaus angesprochen wurde die Kohle. Und doch drang das Wort Kohle an die Ohren der Energieminister, aber nur durch die Fenster des Rathauses.
Kohle stoppen!
Klima schützen!
Kohle stoppen!
Klima schützen!
Auf Hamburgs Rathausmarkt hatten sich rund 100 Aktivisten der Klimaschutzorganisation AWAS versammelt. Sie wollen die G7-Minister darauf hinweisen, dass die Kohle immer noch Klimakiller Nummer 1 ist und dass Deutschland den Anteil an Kohlestrom deutlich hochgefahren hat.
Reinhard Postelt berichtete. Von Energie zu Landwirtschaft. Neue Regeln für Bioprodukte sollen her. Nach diversen Skandalen bei Öko-Lebensmitteln hatte die EU-Kommission strengere Auflagen und Kontrollen vorgeschlagen. Aus Brüssel Karin Bensch.
Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt wirkt unzufrieden. Die EU-Kommission will neue europäische Regeln für Bioprodukte. Nach Skandalen bei ökologischen Lebensmitteln fordert sie strengere Auflagen und Kontrollen. An sich eine gute Sache, in diesem Fall aber mit falschen Ansätzen.
Ich werde mich in eine Entscheidung nicht hineindrängen lassen,
sagt der CSU-Mann, der heute in Brüssel mit den anderen europäischen Landwirtschaftsministern über die neuen EU-Regeln für Bioprodukte diskutiert.
Ich möchte, dass wir den ganzheitlichen Ansatz, den die Ökokontrolle bisher ausgezeichnet hat, nicht verlieren. Und dass wir ihn nicht ersetzen durch Rückstandsdiskussionen.
Dabei wird die Frage diskutiert, ob es europäische Höchstgrenzen für schädliche Rückstände in Bioprodukten geben soll, etwa für Pestizide. Derzeit gibt es je nach EU-Land ganz unterschiedliche Standards. Von dem Vorschlag, die Überprüfung von Ökobetrieben zu einer reinen Laborkontrolle von Schadstoffrückständen in Bioprodukten zu verändern, hält Schmidt allerdings gar nichts.
Bereits jetzt darf in Ökoprodukten an Pestizid und anderen Rückständen ja gar nichts enthalten sein. Und ich verstehe nicht recht, wieso man jetzt Grenzwerte schaffen soll, die es ja sowieso schon gibt, und dafür preisgeben würde die Prozesskontrolle. Der gesamte Produktionsweg von Ökoprodukten ist ein anderer als der einer reinen Schadstoffkontrolle.
Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt besteht darauf, dass die jährlichen Kontrollen von Bioproduzenten in der EU beibehalten werden. Das sei wichtig für das Verbrauchervertrauen. Kunden, die Bioprodukte in ihren Einkaufswagen legen, müssen sicher sein können, dass diese auch Biostandards entsprechen. Kunden müssten Biosiegeln vertrauen können. Deshalb fordert Schmidt strengere Kontrollen bei der Einfuhr von Ökoerzeugnissen nach Europa, zum Beispiel für Bio-Kaffee aus Brasilien, Bio-Kiwis aus Neuseeland und Bio-Bananen aus Costa Rica.
Wir wollen ein ähnliches Kontrollinstrumentarium auch auf Importware ausdehnen. Das ist bisher leider nicht ausreichend der Fall.
Auch bei Lebensmitteln aus fernen Ländern müsste garantiert sein, dass Bio auch wirklich Bio ist.
Das war ein Bericht von Karin Bensch. Der Freihandel hat es im Moment schwer. Während in Deutschland der Widerstand gegen TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, wächst, kämpft Barack Obama vor allem für den transpazifischen Freihandel. Einzelheiten von Andreas Horchler.
Obama lässt keine Zweifel daran. Die Handelspartnerschaft der Pazifikanrainer von den USA, Kanada über mehrere südamerikanische Länder bis nach Japan, Vietnam, Malaysia, Singapur, Australien und Neuseeland ist für ihn das maßgebliche, das größte und fortschrittlichste Abkommen inklusive Arbeits- und Klimaschutz. Wir müssen sicherstellen, dass Amerika die Regeln der globalen Wirtschaft schreibt, sagt Obama in Oregon vor Mitarbeitern des Sportartikelherstellers Nike. Und wir müssen es mit unserer heutigen wirtschaftlichen Stärke machen. Wenn wir nicht die Regeln für den Welthandel schreiben, dann raten Sie mal, wer das tun wird. China. Linke Demokraten, Gewerkschaften und libertäre Konservative sind skeptisch und lehnen TPP ab. Sie fürchten Billiglohn und Billigprodukte, die heimischen Produzenten das Wasser abgraben. Norman Mineta, Wirtschaftsminister unter Bill Clinton, warnt dagegen im ARD-Interview:
We are losing our ability.
Wir verlieren unsere Wettbewerbsfähigkeit. Gerade deshalb, meint Mineta, stellt TPP nicht nur einen Schutz für die USA dar, sondern bringt den Handel auch auf ein höheres Niveau, weil die Regeln auch für unsere Wettbewerber gelten werden. Wenn asiatische Länder auf Kinderarbeit verzichten und höhere Umweltstandards einführen müssen, dann werden amerikanische Produkte wieder konkurrenzfähig, so das Kalkül. Damit der Kongress nicht jeden einzelnen Punkt des Pazifischen oder auch des Atlantischen Abkommens zerpflücken kann, braucht Obama die sogenannte Trade Authority, die ihm ermöglicht, in einer überschaubaren Zeit mit den Partnern im Westen und im Osten handelseinig zu werden. Die Vollmacht hat er inzwischen, aber nur um den Preis, dass die Öffentlichkeit vor der Unterzeichnung 60 Tage lang Einsicht in die Gesetzestexte erhält. Frances Burwell, Vizepräsidentin des Washingtoner Thinktanks Atlantic Council, glaubt inzwischen, beide Abkommen könnten möglicherweise erst nach Obamas Präsidentschaft realisiert werden. Beerbt ein Republikaner Obama, könnte es schwierig für TPP und TTIP werden. Burwell hält es für einen Fehler, dass Obama zunächst den Freihandel im pazifischen Raum im Blick hatte. Sie hätte mit TTIP angefangen. Es gibt weniger Widerstand gegen das Abkommen. Sogar diejenigen, die TPP nicht mögen, halten TTIP für gut. Es geht um Länder mit hohen Löhnen, um viele europäische Investitionen. Davon wollen die Amerikaner mehr. Bei allem Gegenwind im eigenen Land gegen TPP, bei allen Bedenken der Europäer gegen TTIP, genmanipulierte Nahrungsmittel oder amerikanische Finanzmarktregeln, Obama schwört seine Zuhörer in Oregon auf neue Chancen durch freien Handel ein. Dieses Jahrhundert ist wie für uns geschaffen. Es geht um Innovation, Dynamik, Flexibilität, Unternehmertum, Information und Wissen, Wissenschaft und Forschung. Das sind wir. Bei den Verhandlungen um den Freihandel regiert allerdings Zögerlichkeit. Viele Amerikaner fürchten, über den Tisch gezogen zu werden. Und künftige Freihandelspartner schrecken womöglich vor so viel Selbstbewusstsein und America First zurück.
Bedenken auf allen Seiten, das war ein Bericht von Andreas Horchler. Bedenkenlos feiern 6.400 Chinesen ihren Chef in Frankreich. Für 33 Millionen Euro lädt er seine Mitarbeiter nach Paris und Nizza ein. Das ist wohl der teuerste Betriebsausflug aller Zeiten. Über einen verrückten Chef, dankbare Mitarbeiter und hocherfreute Gastgeber berichtet Ann-Christine Heckmann.
Sie jubeln, obwohl sie mit ihrem Chef im Urlaub sind. Denn dieser Chef hat einiges zu bieten. Herr Li ist Chinese, Milliardär, größenwahnsinnig und ziemlich spendabel. Seinen 6.400 Angestellten hat er einen Frankreich-Urlaub spendiert. Mit allem drum und dran. Wir haben diese Dinger probiert. Wie heißen sie nochmal? Schnecken. Und auch Hühnchen und Eis. Aber nicht nur zum Essen hat Herr Li seine Mitarbeiter ausgeführt. Auch Kultur stand auf dem Programm. Der Eiffelturm natürlich. Und der Louvre wurde sogar eigens für die Gruppe reserviert. Und während die Angestellten in Paris einkauften, war Herr Li beim französischen Außenminister. Einen Mann wie diesen begrüßt Außenminister Fabius gerne persönlich. Denn schon diese kleine chinesische Touristenwelle könnte Frankreich bis zu 20 Millionen Euro in die Kasse spülen. Für Frankreich ist das extrem interessant, auf kultureller, menschlicher und wirtschaftlicher Ebene. Der Tourismus in Frankreich schafft Arbeitsplätze und bringt Devisen ins Land. Und ich hoffe, dass viele große chinesische Unternehmen diesem Beispiel folgen. 30.000 Zimmer ließ der Milliardär buchen in Paris und Nizza, nur 4- und 5-Sterne-Hotels. 80 Flieger wurden gechartert und 2 TGV-Schnellzüge, um die Gruppe von Paris nach Nizza zu transportieren, ins chinesische Traumziel am Mittelmeer. Die Luft hier ist so rein und Nizza ist so bezaubernd. Die Architektur ist ganz anders als in China. Die chinesischen Touristen lagen im schicken Badeort am Mittelmeer, aber nicht nur am Strand. Sie sorgten auch für reichlich Umsatz. Eine große französische Warenhauskette öffnete einen ganzen Vormittag lang nur für die Besucher aus dem Reich der Mitte. Der Dank an den spendablen Chef, eine gigantische Menschenkette an der Strandpromenade in Himmelblau. Alle 6.400 Mitarbeiter waren mit hellblauen Hüten und T-Shirts mit Firmenlogo gekleidet, mit dem Ziel, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Herr Lee dürfte das schon geschafft haben, mit dem teuersten Betriebsausflug aller Zeiten. 33 Millionen Euro.
Gemeinsamer Urlaub mit dem Chef kann auch ganz angenehm sein. Mit diesem Bericht von Ann-Christine Heckmann endet unser Podcast. Fürs Zuhören bedanken sich Christoph Grove in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.